Der FPÖ-Nationalratsabgeordnete Christian Hafenecker bekam als Mitglied mehrerer Untersuchungsausschüsse einen tiefen Einblick in das Vorgehen von Regierungs- und Parteipolitik. Er hat auch mehrere Bücher zu dieser Thematik verfasst. Mit ihm unterhalte ich mich heute über aktuelle Pläne und auch Herausforderungen für die FPÖ. Ich begrüße Sie, Herr Hafenecker, und danke fürs Kommen.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Herr Hafenecker, Sie fordern ja nun einen Untersuchungsausschuss zur Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen. Jetzt muss man aber ehrlicherweise sagen, derartige U-Ausschüsse verlaufen bisher meist ohne konkrete Ergebnisse. Warum soll es sich diesmal nicht um reine Symbolpolitik handeln?
Na, es ist relativ einfach. Also ein Untersuchungsausschuss war bis dato immer ein bisschen ein Kompromissakt. Und da muss man natürlich auch auf die Wünsche einer zweiten Partei eingehen, die den dann gemeinsam mit uns jeweils eingesetzt hat. Ich erinnere an den KOFAK-Untersuchungsausschuss. Da waren sie natürlich vollkommen bewusst, dass wir da relativ wenig Zeit haben für die gesamte Aufklärung. Es war nur ein bisschen mehr als 2 Monate, die wir Zeit gehabt haben. Und uns war trotzdem wichtig, den Startschuss für die Aufklärung im Zusammenhang mit Corona zu setzen und vor allem auch Akten sicherzustellen. Denn wir wissen ja immer dann, wenn die ÖVP ihre Regierungsämter verlässt, wird der Schredder angeschmissen. Und das wäre natürlich im Falle der KOFAG nicht zuletzt auch aufgrund der bevorstehenden Auflösung der KOFAG auch der Fall gewesen. Das heißt, dieses Aktenmaterial, das wollten wir uns jedenfalls einmal sichern. Und das wird auch die Grundlage dafür bilden, was wir im Zuge dieses Aufklärungsprozesses in weiterer Folge dann machen wollen. Aber ich möchte vielleicht nur ganz kurz ergänzen, Herbert Kickl hat ja nicht nur davon gesprochen, dass ein Untersuchungsausschuss in dem Fall alleine eingeführt, also einberufen durch die FPÖ stattfinden kann, sondern er hat auch von einer breiten Aufarbeitung der Corona-Zeit gesprochen. Das heißt, er hat auch erwähnt, dass man hier eine Kommission bilden sollte, die wirklich ungeschminkt das alles einmal durchgeht, die ganzen Vorgänge einmal hinterleuchtet und vor allem herausarbeitet, wer eigentlich die Profiteure aus dieser Corona-Zeit gewesen sind.
Und Sie garantieren diese Aufarbeitung, sobald Sie 25% als Wahlergebnis aufweisen?
Sozusagen. Selbstverständlich. Also die Corona-Aufarbeitung ist jedenfalls ein Kapitel, das noch offen ist. Und zwar nicht so, wie es der Herr Bundeskanzler Nehammer gemacht hat, indem er sich schnell husch-fusch irgendeinen Zettel zusammenzimmern hat lassen und geglaubt hat, jetzt sei alles geklärt. Nein, da muss man wirklich ganz massiv ins Detail gehen. Es geht ja nicht nur um die ganzen Probleme, die es im Zusammenhang mit der KOFAG gegeben hat, also mit der Auszahlung der Corona-Entschädigungsgelder, sondern man muss ja das alles viel breiter anlegen. Man muss einmal schauen, wie ist dieser ganze Impfdoseneinkauf-Wahnsinn zustande gekommen, wer hat da profitiert, welche Mechanismen sind im Hintergrund abgelaufen, nicht zuletzt auch bei der Einschränkung unserer persönlichen Freiheiten. Also auch hier ist ja einiges vorgekommen. Wie schaut es aus mit der Verbindung zwischen der Pharmaindustrie und auf der anderen Seite der Ärzteschaft? Also da gibt es ein ganz, ganz breites Feld an Dingen, die jetzt einmal dann auch aufgearbeitet werden müssen. Und da sind wir wild entschlossen, das zu tun. Und Herbert Kickl hat das ja auch schon versprochen.
Wir kommen zu einem anderen Thema, schauen dazu kurz nach Tirol. Der Tiroler Landeshauptmann und auch sein Vize fordern ja nun eine große Koalition von ÖVP und SPÖ. Ist das eine neue Forderung oder könnte derartiges schon länger geplant sein? Was denken Sie?
Also ich gehe davon aus, dass sich die alten Großkoalitionäre, heute kann man nicht mehr von einer großen Koalition reden, weil die Parteien schlicht und ergreifend nicht mehr groß sind, aber dass sich die ehemaligen Großkoalitionäre hier auf verschiedenen Kanälen, Stichwort Forum Alpbach und sonstiges, auf das schon verständigt haben, davon bin ich überzeugt. Und es gibt ja auch ein Indiz dafür, dass es hier in diese Richtung zumindest Verhandlungen gibt, denn mir ist zugetragen worden, dass Doris Burris, kurz bevor sie diesen kritischen Brief im Zusammenhang mit dem Wahlprogramm der SPÖ an den Bundesparteivorstand übermittelt hat, dass sie kurz vorher einen Termin bei Karl Nehammer hatte. Und jetzt kenne ich die ÖVP auch schon lang genug, mein ganzes politisches Leben. Und da weiß man, dass die ÖVP natürlich nur dann Zusicherungen macht, wenn es vorher einen Vertrauensbeweis gibt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das Gespräch bei Karl Nehammer so verlaufen ist, dass er gesagt hat, na, wenn ihr es ernst meint, dann geht das jedenfalls nicht mit Vermögensteuern, mit Erbschaftssteuern und sonstigen Dingen, die in diesem marxistischen Wahlprogramm der SPÖ drinnen stehen, sondern dann braucht ihr jetzt einmal einen Beweis dafür, dass es ernst gemeint ist. Und ich glaube, dass dieser Brief kein Unfall gewesen ist, sondern dass das in Wahrheit das offene Lippenbekenntnis von Doris Burris und der SPÖ gewesen ist, dass man in weiterer Folge wieder Abstand vom Herrn Babler nehmen wird, dass man den also als Obmann demontiert und somit auch die zentralen Forderungen seines Wahlkampfes schlussendlich nicht umsetzen möchte.
Bleiben wir gleich noch bei der ÖVP. Sie haben unter anderem in Ihren Büchern immer wieder auf den tiefen Staat innerhalb der ÖVP hingewiesen. Wäre dann eine Zusammenarbeit mit dieser Partei für Sie überhaupt angemessen?
Schauen Sie, das muss man dann bewerten. Ich sage das immer wieder auch dazu. Also ich glaube nicht, dass die handelnden Personen, die es jetzt in der ÖVP gibt, nach den Wahlen auch noch die handelnden Personen sind. Ich glaube, dass der Herr Nehammer in die Politfrühpension geschickt wird. Das ist einmal das eine. Also wird man mal sehen müssen, wie sich die ÖVP in weiterer Folge ausrichtet. Was aber der absolute Unterschied zu früher ist, ist der Umstand, dass wir natürlich den Anspruch erheben, eine Regierung anzuführen und natürlich deswegen auch dann die Schlüsselressorts besetzen. Das heißt, hier wird es eine Reihe von ÖVP-Ressorts geben, die ohnehin einmal dann unter freiheitlicher Verwaltung stehen, wo man wirklich einmal auch im Detail diese Aufarbeitungen machen muss und vor allem das, was wir den tiefen Staat nennen, das dann auch wiederum rückabgewickelt wird, wenn Sie wollen, die Republik auf Werkseinstellungen zurückgesetzt wird. Das wird jedenfalls der Anspruch von uns freiheitlich in diesem Zusammenhang sein. Und ich sage immer, zuerst wird gewählt und dann wird gezählt. Dann wird man mal schauen, mit welchem Vertrauen uns der Wähler hier ausstattet, welche Konstellationen dann überhaupt möglich sind. Ist ja auch durchaus denkbar, Bezug nehmend auf Ihre letzte Frage, dass die ÖVP und die SPÖ gar keine einfache Mehrheit zustande bringen. Also dann können sie die zusammenhängen, wie sie wollen, wird sich nicht ausgehen. Also die Konstellationen muss man dann mal anschauen. Und nicht nur bei der ÖVP, ich gehe auch davon aus, dass, wie vorher erwähnt, auch bei der SPÖ ein Obmannwechsel bevorsteht. Also die sind jetzt beide in den letzten Zügen ihrer politischen Funktion. Davon gehen wir mal aus. Also dann wird man schauen müssen, wo sind die Schnittmengen mit dem freiheitlichen Programm und der freiheitlicher Führung da und dann wird es halt entsprechende Verhandlungen geben.
Sie schließen also keinerlei Koalitionen aus mit keiner Partei aktuell?
Es gibt Schnittmengen mit der ÖVP, es gibt Schnittmengen mit der SPÖ, mit den Grünen sehe ich keine und ob man die NEOS dringend braucht, ist fraglich.
So kurz vor der Nationalratswahl, mit welchen Angriffen des Systems rechnen Sie denn bis dahin noch?
Naja, es gibt ja schon genug Angriffe des Systems. Auf der einen Seite, der Inbegriff des Systems ist für mich immer der ORF. Da ist erst heute auch wieder um eine Bombe geplatzt. Der Ziegler-Bericht ist zumindest in Teilen bekannt geworden. Da gibt es heute eine Stiftungsratssitzung, wo erstmals dieser Bericht auch den Stiftungsräten vorgelegt worden ist und wo man direkt nachvollziehen kann, wie die ÖVP ganz massiv ins Geschehen des ORF eingreift und sich dort Berichte bestellt und positive Berichterstattung. Also diese Angriffe gibt es, haben wir auch bei den Sommergesprächen bereits gesehen und in verschiedenen anderen Wahlkonfrontationen. Aber es gibt natürlich dann auch noch sozusagen diese NGOs, die hier auch massiv in den Wahlkampf eingreifen. Mittlerweile gibt es 3 Initiativen, die gegen die Freiheitliche Partei vorgehen. Das eine ist die Plattform Demokratie Österreich. Da gibt es also diesen unsäglichen Hitler-Vergleich mit Herbert Kickl, wo ich wirklich sage, da ist man wirklich massiv verharmlosend unterwegs und ich erwarte mir, dass hier die Staatsanwaltschaft eingreift, weil das kann man einfach nicht so stehen lassen. In anderen Fällen, denken wir an die Corona-Zeit, ist das ja alles schon durchexerziert worden. Und das ist interessant, weil diese Plattform wird von niemand Geringerem geleitet als vom ehemaligen Bundesgeschäftsführer der Grünen und der NEOS. Der war bei beiden Parteien tätig. Da gibt es Verflechtungen über Ungarn, über die Sozialisten in Ungarn bis hin in die Vereinigten Staaten, wo Agenturen eingeschaltet worden sind. Das ist schon ein sehr, sehr großer Angriff. Und dann gibt es noch diese Plattform, rund um Hans-Peter Haselsteiner und wiederum einige Repräsentanten des Systems, also aus dem Raiffeisen-Konzern, ehemaliger Abgeordneter der SPÖ, der Grünen und so weiter, wo mittlerweile 1500 Nationalratswahlkandidaten angeschrieben worden sind und dazu aufgefordert wurden, mit ihrer Unterschrift zu bestätigen, dass sie eine Regierung von Herbert Kickl nicht unterstützen würden. Und ich halte das deswegen für problematisch, weil wir wissen, dass also Abgeordnete in ihrer Entscheidung nicht in irgendeiner Art und Weise getrieben sein sollten und dass sie frei abstimmen können. Hier macht man genau das Gegenteil. Stellen Sie sich nur vor, die FPÖ würde hier so agieren und 1500 Kandidaten anschreiben und gegen eine Regierung eine Unterschrift verlangen, dann würde man sagen, die Demokratie ist gefährdet. Aber das ist ja immer wieder so. Diejenigen sind mit der Demokratie so lange zufrieden, die Systemparteien, solange sie selbst gewinnen und ihren Profit draus ziehen. Und wenn einmal eine andere Partei gewinnt, dann ist die Demokratie plötzlich gefährdet. Also diese Angriffe muss man sehen. Und dann gibt es noch eine dritte Sache, wo einfach mit Unwahrheiten, mit Fake News operiert wird gegen die FPÖ. Also auch hier ist einiges im Gange. Und zu guter Letzt haben wir jetzt auch noch ein anderes Beispiel gesehen, die Wiener Zeitung, die ja in ihrem ursprünglichen Zustand aufgelöst worden ist. Und jetzt voll im Bundeskanzleramt eingegliedert ist, auch die macht mittlerweile Wahlkampfspots, offensichtlich mit Mitteln des Bundeskanzleramts gegen die FPÖ und auch hier werden absolute Fake News verbreitet.
Bleiben wir bei dieser Aktion mit den 1500 Unterschriften, die gesammelt werden sollten. Was wollen die Organisatoren damit erreichen? Was glauben Sie?
Naja, es ist jedenfalls ein Druck ausüben auf mögliche zukünftige Mandatare. Und man will sozusagen wiederum darstellen damit, dass also alle die FPÖ ablehnen. Fakt ist aber, dass hier in erster Linie der Bürger und der Wähler zu hören ist und diese Entscheidungen auch zu respektieren sind. Das möchte man damit sozusagen umgehen. Man sucht also eine halblegale Basis dafür, um jetzt schon eine Regierung von Herbert Kickl zu verunmöglichen. Ich bin aber überzeugt davon, dass die normative Kraft des Faktischen, nämlich nach einem Wahlsieg der FPÖ, hier andere Zeichen setzen wird und dass diese verzweifelten Versuche, alles so zu lassen, wie es ist, dass die am Ende kläglich scheitern werden. Und wenn man es realpolitisch anschaut, ja, dann sieht man jetzt erst an den jüngsten Wahlen in der Bundesrepublik Deutschland, in Sachsen und in Thüringen, dass der Ampel alle drei Lichter ausgegangen sind und Ähnliches erwarte ich auch für Österreich.
Es gibt noch eine weitere Initiative von Künstlern wie Mavi Hörbiger oder Elfriede Jelinek. Diese fordern mit einer Unterschriftenaktion eben einen Stopp der FPÖ. Wie beurteilen Sie diese Aktion?
Naja, da ist es auch so, dass man sozusagen im Kreis der Staatskünstler und den moralischen Oberinstanzen, die sich selbst dazu erhoben haben, ja, dass man halt da einfach ein Bekenntnis verlangt, dass man eh weiterhin zu den Guten gehört und sozusagen die Demokratie und den Wählerentscheid da in irgendeiner Art und Weise ablehnt und nicht zur Kenntnis nimmt. Ja. Also im Prinzip ist es eine Nabelschau der linken Woken-Gesellschaft, die also da weiterhin zeigen will, wir sind die Guten und da drüben stehen die Bösen. Ich halte das fast für eine Art von moralischer Erpressung in diesem Zusammenhang. Und eines ist auch klar, gerade in diesem Bereich der Staatskünstler und so weiter und so fort, wird es halt dann einfach nicht mehr Milch und Honig fließen, weil wir der festen Überzeugung sind, dass die Gelder, die sich die österreichischen Steuerzahler wirklich unter viel Schweiß und Tränen sozusagen aus den Rippen schneiden, dass man die natürlich auch für die österreichische Bevölkerung einsetzen muss und nicht schlussendlich dafür, dass dann einige abgehobene Künstler herkommen und die eigene Demokratie und das eigene Land torpedieren und im Ausland schlecht machen. Ja. Also das ist eine Entwicklung, die ich jetzt wahrnehme und ich finde das so lustig, also das mit den Unterschriften, das ist ja spätestens nach der Erklärung der ÖVP-Minister gescheitert, die alle gesagt haben, sie werden dann, wenn Sebastian Kurz zurücktreten sollte, auch zurücktreten. Was passiert ist, wissen wir. Die sitzen heute noch immer dort und der Oberunterschreiber von allen ist der Karl Nehammer, der auch noch immer erstens dort sitzt und zweitens schon wieder glaubt, dass er nochmal Kanzler wird.
Wir werden auf jeden Fall spätestens am 29. September sehen, ob diese Aktionen Früchte tragen, die Aktionen seitens des Systems. Herr Havenecker, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute.
Danke für die Einladung.